Liebe Gemeinde, Advent und Weihnachten ist die Zeit der verschlossenen Türen, hinter denen es geheimnisvoll zugeht, jedenfalls für Familien mit Kindern. Geschenke werden vorbereitet, verpackt und gut versteckt. Am Heiligen Abend wurde früher und wird vielleicht immer noch in manchen Familien das Wohnzimmer abgeschlossen. Kennt ihr das? Ja? Genau. Wer hat nicht als Kind hier und da doch seiner Neugier nachgegeben und durch die Schlüssellöcher solcher Wohnzimmertüren geschaut, in der Hoffnung, etwas zu erhaschen von dem Geheimnisvollen, was sich dahinter verbirgt? Vielleicht ist es sogar gelungen, eine Ahnung zu bekommen von den Herrlichkeiten, die da vorbereitet werden. Und was ist dann passiert? Die Vorfreude auf den Moment der Bescherung hat sich ins Unermessliche gesteigert. So ähnlich ist das auch mit dem, was Gott für uns vorbereitet zum großen Tag der Bescherung, dem wir entgegengehen. Friedrich von Bodelschwing, der Ältere, hat einmal gesagt, Advent und Weihnachten ist wie ein Schlüsselloch, durch das auf unseren dunklen Erdenweg ein Schein aus der Heimat fällt. Von diesem Schein aus der Heimat hat einer ganz besonders viel gesehen, nämlich der Seher Johannes. Er durfte durch ein Schlüsselloch zum Himmel schauen. Seine Eindrücke hat er in ein Buch geschrieben, das letzte in unserer Bibel, die Offenbarung des Johannes. Das ist ein durch und durch geheimnisvolles Buch, voller wundersamer Bilder und Geheimnisse, ein Buch wie verschlüsselt. Und aus diesem Buch der himmlischen Vorfreude hören wir heute unseren Predigttext. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, es ist wieder ein Brief an eine Gemeinde. Ein Brief des erhöhten Christus an die Gemeinde in Philadelphia. Sie lag etwa 90 Kilometer nordwestlich von Laodicea in der heutigen Westtürkei. Falls ihr mal dahin fahrt, könnt ihr da vorbeigucken. Ich lese aus der Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen, der schließt und niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die keiner wieder schließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich will dir einige aus der Synagoge des Satans geben, einige von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern nur lügen. Siehe, ich werde sie dazu bringen, dass sie kommen und zu deinen Füßen beten, und sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort bewahrt hast, das dir die Kraft gibt, auszuharren, werde auch ich dich bewahren in der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, die Erdenbewohner zu versuchen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand dir die Krone wegnimmt. Wer den Sieg erringt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen müssen. Auf ihn werde ich schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel von meinem Gott herabkommen wird, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Absender dieses Briefes stellt sich vor als der Heilige und der Wahrhaftige. So spricht kein Mensch von sich, hoffe ich, dass ihr nicht so von euch redet. Der Heilige und Wahrhaftige, das sind Namen Gottes. Aber hier schreibt eigentlich der erhöhte Christus, der sich an seine Gemeinden wendet. Und er ist eins mit dem Vater, das geht aus dieser Anrede hervor. Und er hat den Schlüssel Davids. Das ist ein Zitat aus der Weissagung Jesajas an den Palastvorsteher Schebner aus Jesaja 22. Dort heißt es: An jenem Tag aber werde ich meinen Diener Eljakim rufen, den Sohn des Hilkiahu, und mit deinem Leibrock bekleide ich ihn und deine Schärpe binde ich ihm um und in seine Hand gebe ich deine Herrschaft und er wird ein Vater sein für den, der in Jerusalem wohnt und für das Haus Juda und auf seine Schulter lege ich die Schlüsselgewalt des Hauses David und er wird öffnen und da wird niemand sein, der verschließt und er wird verschließen und da wird niemand sein, der öffnet. Dieser Schlüssel, von dem hier die Rede ist, das ist der Schlüssel zum Jerusalemer Königspalast. Und schon die jüdischen Schriftgelehrten haben diesen Vers auf den Messias hingedeutet, obwohl hier von einem ganz konkreten König die Rede ist. Sie haben gesagt, das ist der Friedenskönig, den wir erwarten. Um den geht es hier. Da ist eine Sache noch offen und nicht abgeschlossen. Der Messias ist ja ein Sohn Davids. So wird in unserem Zusammenhang aus dem Schlüssel Davids der Schlüssel des Davidssohnes Jesus Christus, der seiner Gemeinde den Palast Gottes im Himmelreich aufgeschlossen hat. So die Einleitung. Was zeichnet denn diese Gemeinde aus, dass sie so geehrt wird, dass ihr die Pforten des Himmels geöffnet werden? Über die ersten direkten Worte an die Gemeinde können wir uns eigentlich nur wundern als evangelische Christen. Da heißt es, ich kenne deine Werke. Müsste da nicht stehen, ich kenne deinen Glauben? Glauben und Werke, das kann man hier nicht voneinander trennen. Die Werke, die die Christen von Philadelphia getan haben, das war der sichtbare Ausdruck ihres Glaubens. Man kann sich ja mit seinem Glauben in sein ganz privates Himmelreich hineinglauben und kein Mensch von draußen kriegt irgendwas davon mit und es hat keinen Effekt, weder auf mich selbst noch auf die Umwelt. Ich glaube halt. Aber die Vorstellung im Neuen Testament ist anders. Wer glaubt, der wird tätig. Das kommt ganz natürlich und selbstverständlich. So ist das auch hier gemeint. Entscheidend ist, was am Ende rauskommt. Jesus sagt ja in der Bergpredigt auch mal, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Es ist wichtig, dass unser Glaube zuerst uns selber verwandelt und dann durch uns die Welt oder zumindest ein kleines Stückchen davon. So schließt sich uns der Himmel auf. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die keiner wieder schließen kann. Das ist also ein bisschen mehr Jakobus als Paulus an dieser Stelle. Aber beides gehört natürlich zusammen, Glaube und Werke. Was haben denn die Philadelphier getan? Das sieht auf den ersten Blick überhaupt nicht weltbewegend aus. Und gleich am Anfang heißt es auch, du hast nur wenig Kraft. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Das sind die Werke. Das war keine Megachurch in Philadelphia damals. Die haben kein Sozialwerk gegründet, sie haben auch keine Bekenntnisschule betrieben, keinen Kindergarten eröffnet. Sie haben nicht mal einen Winterspielplatz gehabt und einen kostenlosen Mittagstisch einmal im Monat auch nicht. Jedenfalls wissen wir davon nichts. Die Gemeinde hat wenig Kraft. Und diese kleine Kraft hat vielleicht nicht für viele Projekte ausgereicht, aber für zwei Dinge hat sie genügt, die kleine Kraft, nämlich das Wort Christi zu bewahren und seinen Namen nicht zu verleugnen. Würden wir gar nicht bei Werke einsortieren, oder? Aber genau das ist es hier. Das Wort Christi bewahren. Ich vergleiche das gern mit dem, was wir aus der Kindererziehung kennen. Die Eltern unter uns möchten eigentlich gerne, dass ihre Kinder ihre Worte bewahren. Eltern werden für ihre Kinder ja automatisch zu sprudelnden Quellen der Lebensweisheit, ob sie das wollen oder nicht. Die Eltern müssen die quirlige Lebendigkeit ihrer Kinder irgendwie in geordnete Bahnen lenken, damit aus den Kindern starke Erwachsene werden, die dann auch irgendwie zum Nutzen der Gesellschaft sich entfalten können. Und um das zu erreichen, vermitteln Eltern ihren Kindern mit ihren Worten, wie unsere Welt funktioniert und welche Werte dafür wichtig sind, wie man sich gut zurechtfindet. Die meisten Kinder werden die Worte ihrer Eltern irgendwann verinnerlichen. Und es ist ein gutes Gefühl für jede Mutter und für jeden Vater, wenn sie erleben, dass ihre Kinder ihre Worte bewahren, jedenfalls die guten davon. Wenn sie sich zu eigen machen, was den Eltern schon im Leben bedeutsam gewesen ist. Ja, es gibt auch die anderen, die sollen sie nicht bewahren. So ist das auch mit den Worten Christi. Die haben wir allerdings nicht direkt von ihm, sondern vermittelt durch verschiedene Zeugen. Aber wir setzen uns diesen Worten aus, indem wir die Bibel lesen, indem wir hier zusammenkommen, indem wir zu Hause stille Zeit machen oder uns im Hauskreis treffen. Wir setzen uns ganz bewusst und immer wieder den Worten Christi aus, damit wir sie bewahren und damit sie in uns wirken. Wir haben sie vermittelt durch verschiedene Zeugen. Und die Bibel ist einer davon. Wohl der bedeutendste und wichtigste Zeuge, zumindest immer wieder ein Korrektiv. Für sie gilt dasselbe, was von Johannes dem Täufer am Anfang des Johannesevangeliums gesagt ist. Nicht er war das Licht, sondern Zeugnis sollte er ablegen von dem Licht. Man sollte nicht das Zeugnis mit dem verwechseln, wovon es zeugt. Die Bibel ist nicht Gott und ist auch nicht göttlich. Ich lese uns ein Zitat vor. Die Bibel ist Gottes Wort in Menschenmund. Deshalb tragen ihre Bücher die Kennzeichen der Zeiten, in denen sie entstanden sind. Ihre Sprachen, ihre Denkweisen und ihre literarischen Formen sind den Orten und Zeiten verhaftet, aus denen sie stammen. Deshalb ist der christlichen Gemeinde und ihrer Theologie im Hören auf Gottes Wort auch das geschichtliche Verständnis der Heiligen Schrift aufgetragen. Ein Zitat aus der Rechenschaft vom Glauben. Das ist unser baptistischer Bekenntnistext. Über diesen Abschnitt sprechen wir übrigens am nächsten Mittwoch in der Bibelstunde. Kleiner Zufall. In der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz heißt es, die Bibel ist von Gottes Geist eingegeben, zuverlässig und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Wer die Zuverlässigkeit der Bibel allerdings ausdehnen möchte auf unser heutiges Verständnis von Geschichte und Naturwissenschaft, wie es die Chicago-Erklärung von der Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift fordert, verlässt damit den Konsens des deutschen Baptismus und der Evangelischen Allianz. Wir müssen nicht glauben, dass Noah 950 Jahre, 365 Tage gelebt hat und dass er zur Zeit der Dinosaurier lebte, wie man neulich hören konnte an anderer Stelle. Es gibt solche Tendenzen heute, die sind stark und die meinen, das Wort Gottes zu bewahren, das würde heißen, alles wortwörtlich zu verstehen und wieder hinter die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten 300 Jahre zurückzugehen. Die Vertreter dieser Strömungen stellen die Bibel als makellos und vollkommen dar, wie Gott selbst. Sie überziehen sie mit Gold, wie einst das goldene Kalb am Fuß des Berges Sinai. Dabei ist die Bibel genau wie der Mensch ein irdenes Gefäß, das einen Schatz in ihrem Inneren trägt, wie Paulus sagt im 2. Korintherbrief. Es geht um den Schatz und nicht um die Truhe. Der Schatz ist Christus und ihn nennt Johannes das Wort, das am Anfang bei Gott war und Gott selber war. Durch Jesus Christus hat Gott zu dieser Welt geredet, heißt es am Anfang des Hebräerbriefes. Die Bibel zeugt davon, dass Menschen das so erlebt und verstanden haben, dass sie angesprochen waren und dass das Wort sie verändert hat. Sie zeugt davon, dass sein Reden durch seinen Tod nicht aufgehört hat. Sein Geist bleibt in dieser Welt, bis sie vollendet ist, und er richtet sein Wort bis heute an uns. Wenn wir vom Wort Gottes oder vom Wort Christi sprechen, dann geht es um ein lebendiges Geschehen hier und jetzt. Und zwar ist das ein schöpferisches Geschehen, das neues Leben in den Angeredeten schafft. Immer wieder hören wir davon hier, wie Gottes Wort lebt und Menschen anspricht. Es ist wichtig, dieses Wort zu bewahren, nicht als papierenden Götzen, sondern indem wir uns davon anreden und verwandeln lassen. So sind wir lebendige Zeugen für das lebendige Wort. Dazu braucht es keine große Kraft. Es reicht ein offenes Herz, das sich ansprechen lässt, und die Bereitschaft, dem zu folgen, was es hört. Das andere, was die Philadelphier getan haben, neben dem Wort, das sie bewahrt haben, ist dieses: Sie haben den Namen Christi nicht verleugnet. Das war zu ihrer Zeit ein Akt des Widerstandes. Allein schon zu sagen, Jesus ist Herr, Jesus Kyrios Jesus, also Herr Jesus, wie wir das im Gebet als Anrede machen, war schon ein Akt des Widerstandes, weil Kyrios war der Titel des Kaisers. Und wer sagt Kyrios Jesus, der sagt, nicht der Kaiser ist der Herr, sondern Jesus. Als die Offenbarung des Johannes entstand, waren die Christen unter Druck. Es war noch nicht die Zeit der großen Christenverfolgung, aber der Wind fing an, rauer zu blasen. Hier und da wurden schon Christen zum Tode verurteilt, weil sie den Kaiserkult verweigerten und weil sie das in den Verdacht brachte, keine loyalen Staatsbürger zu sein. Es ist überliefert, dass gut 50 Jahre nach dem Sendschreiben an Philadelphia 11 Mitglieder der kleinen Gemeinde in Philadelphia zusammen mit dem Bischof Polycarp von Smyrna den Märtyrertod starben. Das stand also schon im Raum und bevor. Heute kostet es in unseren Breiten Gott sei Dank niemanden das Leben, Christ zu sein. Aber es gibt trotzdem reichlich Grund, Widerstand zu leisten. Wir haben Widerstand zu leisten gegen die Weltuntergangsstimmung und gegen die Hoffnungslosigkeit, die um sich greifen, manchmal auch in uns selbst. Wir müssen Widerstand leisten gegen die Einflüsterungen des Teufels, der uns gerne bei unserer Gier packt, gerade in dieser Advents- und Weihnachtszeit, der uns weismachen will, wir bräuchten immer mehr und immer neue Dinge für unser Glück. Wir sind zum Widerstand aufgerufen, wann immer jemand in unserem Beisein sich das Maul zerreißt über andere Menschen. Wir müssen als Christen Widerstand leisten, wenn wir erleben, dass Menschen entwertet oder diskriminiert werden. Widerstand gegen die Aggressivität und den Hass auf Minderheiten, der um sich greift. Wir müssen Widerstand leisten gegen die hemmungslose Ausbeutung unseres Planeten und all dessen, was auf ihm lebt. Warum sind wir Frommen so zaghaft mit dem Widerstand? Wir sind das Licht der Welt, das Salz der Erde. Die Philadelphia haben ihre kleine Kraft genutzt, um an zwei wesentlichen Dingen festzuhalten, an der Nachfolge Jesu Christi und am Widerstand gegen das Böse. Mehr haben sie nicht zu bieten, aber das reicht. Was dann kommt, diese Worte über die Juden in Philadelphia, ist hart. Damals eskalierte der Konflikt zwischen der Synagoge und der Kirche. Es war heftig und emotional stark aufgeladen. So ist das häufig zwischen Gruppen, die einmal eins waren und sich an einem zentralen Punkt zerstritten haben. Die hassen sich mehr als alle anderen. Heute dürfen wir so nicht mehr reden. Was wir aber dürfen, ist hoffen, dass tatsächlich eines Tages alle Menschen vor Christus die Knie beugen werden. Wichtig ist auch die Information hier, dass die Widersacher erkennen sollen, dass Christus die kleine Schar geliebt hat in Philadelphia. Obwohl sie wenig Kraft hatte und an Werken nichts weiter zu bieten hatte als Nachfolge und Widerstand, hat Christus sie geliebt. Genau dafür. Sie haben das Wesentliche verstanden und umgesetzt. Dafür wird Christus sie in aller Versuchung beschützen. Weil du mein Wort bewahrt hast, das dir die Kraft gibt, auszuharren, werde auch ich dich bewahren in der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, die Erdenbewohner zu versuchen. Wenn wir unsere kleine Kraft einsetzen, um das Wort Christi zu bewahren und seinen Namen zu ehren, dann stellt er sich zu uns. Dann bewahrt er uns vor der Versuchung und in der Versuchung. Was für eine weltweite Versuchung mag das wohl sein? Ich weiß nicht, woran Johannes gedacht hat, aber wenn ich heute Versuchungen benennen soll, die weltweit um sich greifen, dann fällt mir auch einiges ein. Selbstgerechtigkeit zum Beispiel, Egoismus, Passivität, Konsum, Gier. Wenn wir die Worte Christi bewahren und seinen Namen ehren, dann werden uns solche Versuchungen nicht zu Fall bringen. Sie werden uns angreifen, ja, und sie werden vielleicht auch den einen oder anderen Erfolg erzielen, aber sie werden uns nicht zu Fall bringen. Die Königsherrschaft Gottes hat dann in unserem Leben bereits angefangen, wenn wir festhalten an dem Wort und dem Namen Christi. Wir haben als Zeichen unserer Mitregentschaft schon unsere Krone bekommen, heißt es hier. Die kann uns allerdings auch durchaus mal in den Dreck fallen, wenn wir stolpern, Sonst müsste ja die Gemeinde nicht ermahnt werden. Halte fest, was du hast, damit niemand dir die Krone wegnimmt. Das ist uns ja auch nicht neu, dass uns in den Stürmen des Lebens zuweilen mal die Kontrolle entgleitet über unser Lebensboot. Dann müssen wir entscheiden, was wir festhalten und was wir über Bord gehen lassen. Ich wünsche uns, dass wir die Worte Christi festhalten, die Worte Christi, die in uns sind, die immer wieder als lebendige Worte uns erreichen. Und auch das festhalten, was sie zusammen mit unserer kleinen Kraft in uns schon haben entstehen lassen. Schließlich wird der kleinen Gemeinde eine Zukunft verheißen als handsignierte Säule im Tempel Gottes. Wenn es um unsere Zukunft jenseits des Lebens geht, das wir kennen, dann können wir nur mit Hilfe von Bildern reden, die wir aus unserem Leben haben. Mit dem Bild von der Säule ist gemeint, dass die Gemeinde in höchstem Maße geehrt wird und dass sie für immer in Gottes Gegenwart bleiben wird. So wie es im Psalm 23 am Ende heißt, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Dort gibt es für alle, die durchgehalten haben, nicht nur den Blick durchs Schlüsselloch, sondern eine offene Tür und ein ewiges Festmahl im Thron Gottes. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.